wieder angefangen, Fußball zu spielen. Und das hat mich richtig herausgefordert und fordert mich immer noch heraus. Und zwar erstens, weil ich merke, ich habe nicht mehr die Kondition, die ich mal vor 5 Jahren hatte. Nach der Hälfte vom Training ist meine Lunge so und ich kann einfach nicht mehr. Und im Spiel ist es natürlich genauso. Irgendwann mal kann ich einfach nicht mehr, weil mich das einfach herausfordert. Und dann die nächste Herausforderung war, dass ich in eine neue Mannschaft gekommen bin, in der ich bis auf eine Person niemand kannte. Das heißt, ich habe mir all die Fragen gestellt, wie wird das mit den Leuten? Werden die nett zu mir sein? Werden die mich aufnehmen? Ich meine, so eine Mannschaft ist auch immer so ein Gefüge, so eine kleine Gesellschaft an sich, in dem ganz besondere Regeln gelten und in dem man ganz besondere Sachen machen muss, um dazuzugehören. Ich spiele in Hochdorf und das ist natürlich Hochdorfer Bier ganz hoch im Kurs. Und da gibt es so bestimmte Rituale, die man halt da machen muss. Und da waren natürlich Fragen für mich am Anfang, werde ich da reinpassen? Werde ich mich darin wohlfühlen? Und dann kamen natürlich auch noch andere Herausforderungen an mich heran, dass ich natürlich, wenn ich Fußball spiele, vielleicht ist es bei dir anders, aber wenn ich Fußball spiele, dann spiele ich, um zu gewinnen und nicht nur, um Spaß zu haben, das ist ein Nebenprodukt vom Gewinnen. Ich spiele, um zu gewinnen und das heißt, ich habe natürlich Erwartungen an mich selbst und der Trainer hat Erwartungen an mich, dass ich besondere Leistungen schaffe, damit ich auch nicht 80 Minuten lang auf der Bank sitze und dann nur noch 10 Minuten irgendwie spiele, sondern von Anfang an spielen kann, mich da einbringen kann, Verantwortung übernehmen kann, feiern kann, wenn wir Tore schießen und nicht nur von außen dazu jubeln, weil das kann ich auch bei mir auf der Couch, ist bequemer und wärmer als jetzt da draußen bei dem Wetter. Und es sind auch Herausforderungen, die gekommen sind und dann aber auch die Herausforderung von Zeit. Ich meine, ich habe schon genügend Sachen in meinem Leben zu tun, ich brauche jetzt nicht noch ein Hobby, weil mir langweilig ist oder sonst was, sondern weil ich einfach Fußball liebe und so ist es auch eine Herausforderung für mich, das zeitlich alles in meine Woche hineinzukriegen, wöchentlich ins Training zu gehen, wöchentlich Fußball ein Spiel zu haben und so weiter. Das sind alles Sachen, die mich zeitlich auch herausfordern und das alles, obwohl Fußball mir immens Spaß macht. Und ich glaube, es ist ein Punkt in unserem Leben, wir werden herausgefordert in Sachen, die uns eigentlich vom Grundgedanken her Spaß machen und Freude bereiten. Aber trotzdem läuft nicht alles so einfach, wie wir es manchmal gerne hätten. Und dann gibt es aber auch ernstere Themen, die mich herausfordern, nicht nur meine Hobbys. Zum Beispiel ein Thema, das mich auch immer wieder herausfordert und ich habe das Gefühl, das ist da, es geht ums Thema Autos, ich habe das Gefühl, es ist wie beim Lotto spielen, du kannst nur verlieren. Ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht, lief alles super gut, bin nie durchgefallen. Aber es ist eigentlich auch schon das einzig Positive bei mir und Autos. Danach ging es rapide bergab. 3 Monate, nachdem ich endlich mit 18 alleine fahren durfte, habe ich den ersten Unfall gebaut. Und zwar richtig blöd, ich stand an der Ampel, sind losgefahren, auf einmal bremst der vor mir, ich weiß bis heute nicht warum. Und ich habe nicht aufgepasst und bin eben wirklich nur ganz minimal reingefahren. Und man hat an seinem Auto wirklich, welchen bis heute überzeugt, nichts gesehen. Das Problem war aber, dass es ein Autohaus war, dass dieses Auto gefahren ist und es war ein Auto von einem Kunden. Und das heißt, man muss das Ganze dann über Polizei abwickeln lassen und so weiter und wurde alles ein bisschen komplizierter, als es eigentlich hätte sein sollen, wenn es einfach normale private Partei gewesen wäre. Und das hat mich herausgefordert. Und 3/4 Jahr später bin ich von der Bibelschule zurück nach Hause gefahren, war auf der Autobahn, wollte gerade ausstellen, um zu überholen. In dem Moment bremsen die links ganz stark und ich bin dem vor mir reingefahren. Ende von der Geschichte war Totalschaden bei mir, leichte Beule beim anderen gegenüber. Auf jeden Fall hatte ich ein Auto geschrottet. Mein Papa war damals noch sehr, oder ist immer noch sehr nett zu mir, aber er war sehr nett zu mir und hat mir ein neues Auto gekauft. Das alte war auch älter und so weiter. War in Ordnung, war alles gut. Bei dem neuen Auto, nach ich glaube 6 Monate, nachdem wir es hatten oder so, fuhr ich mal in den Bergen, wollte überholen, musste irgendwie stark bremsen, auf einmal macht es plopp und die Bremse wird hart und du konntest einfach nicht mehr richtig bremsen. Ende der Geschichte war da auch eine Reparatur von über 1000 Euro. Und mit demselben Auto, ein halbes Jahr später, fahre ich wieder, drück auf einmal die Kupplung, auf einmal macht es die Kupplungspedale krack und bricht ab und liegt zwischen meinen Füßen auf einmal und ich fahre immer noch mit 50, 60, 70 Stundenkilometer über die Straße, ohne schalten zu können. Auch das wurde repariert. Und ich habe es überlebt. Uns geht's gut. Und dann mit dem Auto, vor 2 Jahren, das ist jetzt her, da war mal Glatteis, in der Kurve bin ich da drüber gefahren, mich hat es gedreht, gegen die Leitplanke geschleudert und auch wieder ein Totalschaden. Und das mit meinen jungen 23. Und genau, also Autos irgendwie fordern mich heraus, sind richtige Herausforderungen in meinem Leben. Und jetzt die Woche, nicht ganz so schlimme Geschichte, aber Montag war ich bei meiner Werkstatt, bei meinen Eltern, um meine Reifen tauschen zu lassen, auf Winterreifen. Und um Service zu machen, also Ölwechsel, Filterwechsel und so weiter. Und ich gebe das Auto ab, hole es nach 5 Stunden wieder ab. Und der Typ sagt mir, ja, Reifen konnte ich dir wechseln, lief alles super, aber leider habe ich die Filter nicht mehr da, die wir gebraucht hätten für dein Auto. Und wir schließen auch die Werkstatt, das heißt, ich kann leider diesen Service nicht machen. Und wieder so eine Geschichte von Autos, wo ich mir gedacht habe, warum kann mit dem Auto nicht einfach alles rundlaufen? Warum gibt es da irgendwie immer Probleme? Warum fordert mich das so heraus? Und ich glaube, wir haben alle so Bereiche in unserem Leben, die uns herausfordern. Vielleicht ist bei dir nicht das Auto, vielleicht hast du einfach Herausforderungen bei der Arbeit, vielleicht hast du Herausforderungen mit deinem Chef, der irgendwie etwas von dir erwartet, was du irgendwie das Gefühl hast, nicht schaffen zu können. Oder finanziell springt bei dir, bei deinem Job einfach nicht genügend Geld am Ende raus. Oder vielleicht bist du neu auf einer Arbeitsstelle und du hast dich schon im Vorfeld immer gefragt, wie werde ich Teil dieser Gruppe, baue ich eine gute Beziehung zu meinen Arbeitskollegen? Und irgendwie klappt es nicht so ganz, wie du es dir gewünscht hättest, wie du es dir erhofft hättest, was du dir vorgestellt hast. Oder vielleicht bist du familiär herausgefordert. Du wünschst es dir, eine bessere Beziehung zu deinem Partner, ein engeres Zusammensein, ein besseres Verstehen gegenseitig. Oder du hast Herausforderungen mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern, die mal wieder ihr Zimmer nicht aufräumen. Und das einzig Schöne am Zimmer deiner Kinder ist vielleicht die Decke, die noch gut aussieht und sauber aussieht und aufgeräumt aussieht. Und du bist einfach herausgefordert. Oder vielleicht sind es größere Sachen wie Schicksalsschläge, für die du eigentlich überhaupt nichts kannst. Vielleicht ist es eine Krankheit oder sonstige Sachen, die dich beschäftigen, die dich bewegen, die dich herausfordern. Ich meine, so ein Auto, das kaputt geht, ist immer noch blöd, aber was ist, wenn man krank ist und einfach keine Perspektive daran hat, weil die Ärzte einen irgendwie aufgegeben haben. Ich glaube, wir werden alle irgendwo herausgefordert. Und dann kommt noch das Leben mit all seinen Fragen nach dem Sinn des Lebens, wofür man überhaupt lebt und wofür es überhaupt wert ist, zu leben. Und es fordert uns heraus. Und wir haben oft das Gefühl, es ist alles so viel. Es ist alles so herausfordernd. Und was ist die Lösung in all dem? Und das Problem ist, dann kommt noch der Teufel und klopft an unsere Tür und sagt, hey, mein Freund, deine Herausforderungen, die du hast, die werden niemals aufhören. Der Teufel sagt, ja okay, jetzt hast du deinen ersten Unfall gebaut, der hört es aber nicht auf, jetzt wird es nicht gut, sondern dann geht die Pedale von deiner Bremse kaputt und dann geht die Pedale von deiner Kupplung kaputt und dann baust du den nächsten Unfall und es wird nie gut mit Autos. Und der Teufel zieht uns dann so eine Spirale rein, in der gefühlt alles immer nur schlimmer wird und immer schlimmer und immer schlimmer. Es geht von einem Problem zum nächsten. Aber die gute Nachricht ist, du bist nicht der Erste, der damit zu kämpfen hat. Ich auch nicht. Auch in der Bibel lesen wir viele Geschichten von Menschen, die mit solchen Sachen zu tun hatten. Und gerade David ist da so für mich so eins der besten Beispiele. Der bekommt eine Berufung zum König und danach entwickelt sich alles erstmal bergab. Er kommt zwar ins Königshof, aber wird da von Saul, von dem bestehenden König, erstmal verfolgt und er will ihn töten und er macht seine beste Beziehung zu seinem besten Freund kaputt und dann muss er fliehen und weglaufen und läuft weiter und weiter und Jahre durch die Wüste und so weiter. Und gefühlt geht es immer nur bergab. Aber das Coole ist, dass David in seiner Not, in den Herausforderungen viele Psalme geschrieben hat. Und ich glaube, es ist deswegen eine gute Sache, wenn wir herausgefordert werden, dass wir in die Psalme schauen und schauen, was die Psalmen uns zu sagen haben. Und wir wollen uns heute Morgen zusammen Psalm 8 anschauen. Wenn du eine Bibel da hast, darfst du gerne aufschlagen, wir werden Vers für Vers da einfach durchgehen. Und der Punkt ist, ich bin überhaupt kein Psalm-Typ. Also Psalme habe ich immer nur gelesen, weil mein Bibelleseplan die irgendwann mal vorkam. Das war so der einzige Berührungspunkt, den ich mit Psalm hatte. Und natürlich Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, durfte ich in der Kinderstunde lernen. Aber ansonsten habe ich mit Psalmen nie was anfangen können, weil ich mir immer gedacht habe, hört sich zwar nett an, aber irgendwie passt es nicht so ganz zu meinem Leben. Oder ich weiß nicht, irgendwie konnte ich damit nichts anfangen. Vielleicht geht es dir genauso, vielleicht geht es dir auch anders. Auf jeden Fall musste ich eines Tages notgedrungen mich mit einem Vers und einem Psalm auseinandersetzen. Und das war dieser Psalm 8. Und seitdem sehe ich Psalmen ein bisschen positiver, um es mal vorsichtig auszudrücken. Bin immer noch kein Fan davon, aber ich glaube, Psalmen haben uns was mitzugeben und deswegen wollen wir uns Psalm 8 anschauen Und da geht es gleich los in Vers 1 mit Folgendes. Dem Chorleiter auf der Gidit ein Psalm von David. Und vielleicht, wenn du das liest, geht es dir wie mir, da habe ich schon wieder keine Lust mehr zu lesen, weil ich nichts verstehe. Außer dass es ein Psalm ist, auf irgendeinem Ding, was Gidit heißt, gespielt oder auch nicht gespielt, keine Ahnung, ein Psalm von David. Ist auch nicht wichtig, ist auch nur die Einleitung. Passiert auch nichts in dem Vers. Ein Gidit weiß man bis heute nicht, was das ist. Das könnte ein Musikinstrument sein, das könnte auch eine Tonart oder sowas sein. Ist auf jeden Fall irgendwas mit Musik zu tun hat, so eine Anweisung für den, der da spielt. Wie auch immer. Vers 2 ist aber besser. Vers 2. Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der Erde, der du deine Majestät gelegt hast von den Himmeln. Dieser Vers hört sich irgendwie im Deutschen grammatikalisch nicht so ganz korrekt an. Und je nachdem, was du für eine Übersetzung hast, wirst du auch merken, dass es sehr verschieden übersetzt worden ist. Es liegt daran, dass dieser Vers selbst im Hebräischen grammatikalisch falsch ist. Also wir können diesen Vers einfach nicht korrekt übersetzen. Aber was ich cool finde, es kommt trotzdem der Hauptgedanke, glaube ich, ganz gut raus. Und zwar, Gott ist der Herr. Jahwe ist Herr. Das heißt, Gott ist der Herr über die Schöpfung. Das bedeutet, dass er der Mittelpunkt ist. Dass er Anfänger und Vollender ist. Er ist der Mittelpunkt in allem. Und was hier gemacht wird, hier wird die Größe und die Herrlichkeit Gottes besungen. Himmel und Erde, alles ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und das ist das, was wir heute Morgen gesungen haben. Wir haben Gott groß gemacht, weil er groß ist. Weil er an erster Stelle steht. Weil er über Himmel und Erde steht. Und der Punkt ist, das finde ich ganz spannend, das hat Reni auch letzte Woche gesagt beim Vaterunser, es fängt an damit, dass Gott gelobt wird. Dass Gott die Ehre gegeben wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Muster für uns, wenn wir zu Gott beten, dass wir erstmal anfangen, ihn groß zu machen. Dass wir erstmal Gott an die Stelle stellen, wo er hingehört, nämlich an erster und wichtigster Stelle. Und danach können wir zu anderen Sachen kommen und dann zum Schluss dürfen wir Gott nochmal loben. Das ist auch bei dem Psalm so, das ist im Vater unser so. Das ist ein gutes Muster, am Anfang Gott die Ehre zu geben und ihm zu loben. Aber es ist, glaube ich, nicht nur beim Gebet wichtig, sondern auch in unserem Alltag. Es ist wichtig, dass wir Gott an erste Stelle stellen. Dass wir Gott an den Anfang stellen, dass wir Gott die Position geben, die ihm gebührt, nämlich die erste, die Priorität. Wenn du Gott an erster Stelle stellst, dann sind deine Herausforderungen an zweiter Stelle. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir Gott an erster Stelle haben, dann nimmt der andere der Rest ab. Oft ist es so, wir kommen zu Gott und das Erste, was wir zu ihm bringen, sind unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten, unser Sonstiges. Dann bringen wir uns selbst noch vor ihm mit allen anderen Sachen, die uns beschäftigen. Und dann zum Schluss sagen wir vielleicht noch Danke für den Tag. Und oft habe ich gemerkt, leben wir auch so. Wir leben erstmal so, meine Probleme müssen gelöst werden, dann muss ich noch irgendwas haben und wenn es noch reinpasst, dann habe ich noch Zeit für Gott und verbringe irgendwie was mit Gott. Aber Gott fordert uns heraus, es genau andersrum zu machen. Zu sagen, man beginnt mit Gott. Und ich glaube, es ist auch gut, weil dann rückt der Rest nach hinten und unser Mind, unsere Gedanken richten sich auf Gott, auf das Gute, was er tut und nicht auf unsere Probleme. Dann geht's weiter, Vers 3. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet gegen deine Feinde, um ein Ende zu bringen dem Feind und dem Rachsüchtigen. Komischer Vers. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du Macht gegründet. Dieses Wort hier Macht übersetzen andere Bibeln auch als Bollwerk oder auch als Lob. Der Kerngedanke ist, dass Gott durch Kinder und Säuglinge, also durch die Geringsten der Geringsten, etwas Mächtiges schaffen kann, was seine Feinde zum Einbrechen bringt und seine Feinde kaputt macht. Das heißt, Gott kehrt Wirklichkeiten um. Wir denken, der Stärkste gewinnt, aber Gott sagt, ich gewinne, egal mit wem und durch wen. Gott besiegt seine Feinde durch Kinder. Gott hat die Macht über Himmel und Erden. Gott kann seine Feinde demütigen durch die Kleinsten der Kleinsten. Das heißt für uns ganz konkret, sei kein Feind Gottes. Ganz einfach, sei mit Gott versöhnt. Und dann lernen wir aber auch, dass wenn Gott an erster Stelle ist, dann haben unsere Herausforderungen keine Chance. Er kann unsere Herausforderungen platt machen. Wenn wir ihn an erster Stelle haben, dann kämpft er für uns und er kann durch das Schwächste, durch das Kleinste, durch das Wenige, was wir ihm bringen, unsere Herausforderung besiegen. Und dann geht es in Vers 4 weiter. Wenn ich den Himmel ansehe, deiner Fingerwerke, den Mond und die Sterne, welche du bereitet hast. Merken wir schon, dann folgt etwas, aber wir bleiben kurz bei diesem Vers. Was macht David hier? David schaut in den Nachthimmel wahrscheinlich, sieht Mond und Sterne und denkt an Gott. Denkt an den Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat. Erstaunt vor dieser mächtigen Schöpfung, die Gott gebracht hat. Was wir aber auch da durch die Zeilen durchlesen, ist, dass Jahwe, dass Gott der Herr ist über die Schöpfung. Wenn er der Schöpfer ist, hat er die Schöpfung unter sich. Gott ist der Schöpfer und das ist eigentlich schon Grund genug, um ihn zu ehren. Aber ich finde auch cool Folgendes, und zwar betrachte den Schöpfer und erkenne Gott, den Schöpfer. Weil ich glaube, wenn wir in der Natur rumlaufen, ich glaube, wenn wir um uns herumschauen in die schönen Sachen, die Gott geschaffen haben, dann erkennen wir auch Gott. Wenn wir uns vorstellen, wie kompliziert der Körper geschaffen ist und trotzdem funktioniert, wenn wir diese wunderbare Schöpfung anschauen, dann erkennen wir auch, wie groß der Schöpfer ist, der diesen Körper geschaffen hat. Und dann kommen wir zu Vers 5 und das ist eigentlich der Kernvers, das Kernstück, die Kernaussage von diesem Psalm. Und das ist das, was folgt auf den Blick von David in den Himmel. Darauf fragt er sich, was ist der sterbliche Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Sohn Adam oder Adams, dass du dich um ihn kümmerst? Und dieses Was hört sich schon nicht gerade sehr positiv an. Und dann diese Aussage, was ist der sterbliche Mensch? Es ist kein positives Bild vom Menschen, das David uns hier zeigt. Er stellt diese ewige Schöpfung, die uns überdauert und den ewigen Schöpfer, der diese Schöpfung gemacht hat, neben uns Menschen und sagt, was ist daneben schon dieser sterbliche Mensch? Und dann geht es weiter. Und der Sohn Adams, das ist auch keine positive Erwähnung und positive Beschreibung für uns Menschen, sondern das referiert an den Sündenfall. Es nimmt Bezug auf den Sündenfall, wo Adam sich von Gott abgewandt hat. Das nimmt Bezug auf unsere Fehlerhaftigkeit, auf all die Fehler, auf all die Sachen, die wir machen, die nicht in Ordnung sind. Darauf nimmt der Vers Bezug und sagt, hey, im Vergleich zu der wundervollen, großartigen, mächtigen Schöpfung und dem Schöpfer, was bin ich daneben als sterbliches Geschöpf, das auch noch Fehler macht? Dieser Vers stellt aber auch die Frage nach der Macht, nach der Autorität, nach der Rolle des Menschen im Vergleich zu seinem Schöpfer. Was ist die Rolle von unserem Leben im Vergleich zu dem majestätischen Gott? Aber auch ganz interessant, dieser Vers ordnet den Mensch Gott unter. Weil wenn Gott es ist, der sich um uns sorgt und sich um uns kümmert, heißt es, dass wir ihm untergeordnet sind. Und der Punkt ist praktisch, in unserem Leben beschäftigen wir uns oft zu Fragen wie, wer bin ich überhaupt und was für einen Wert habe ich? Was bin ich schon im Vergleich zu der großartigen Schöpfung, die Gott gemacht hat und dem großartigen Schöpfer, der Gott ist? Und die erste Antwort ist tatsächlich, wir sind klein und fehlerhaft. Wir sind nichts im Vergleich zu Gott. Wenn Gott so groß ist, wer bin ich dann? Aber das Spannende ist andersrum, dass Gott sich um uns kümmert und uns sorgt. Das heißt wiederum, dass wir doch nicht so klein und unbedeutend sind, wie wir uns so oft fühlen. Weil der Punkt ist, dass trotz unseren Fehlern Gott ein großes Interesse an unserem Leben hat. Und deswegen auf der einen Seite bringt uns dieser Vers eine Zuversicht, dass Gott sich um uns kümmert. Gott ist interessiert an deinem Leben, an deinen Herausforderungen, an deinen Problemen. Gott ist mit dir mittendrin dabei. Aber es heißt auch, dass wir Gott seine Stelle geben müssen, an erster Stelle, als Schöpfer, der sich um uns kümmert und nicht wir um ihn. Der Mensch ist so klein und fehlerhaft und doch so geliebt. Und ich finde, das stellt uns in einen guten Kontext von Demut, dass wir nicht zu viel von uns denken, aber auch nicht zu wenig. Dass wir wissen, Gott kümmert sich und sorgt sich um uns, aber dass wir auch wissen, er ist der Herr und ich bin der Herr. Und Vers 6 erklärt dann die Identität des Menschen nach dieser Frage. Und da steht, du hast ihn, den Menschen, nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Hier klingt den Schöpfungsbericht aus Genesis 1 an, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Und manche Bibeln übersetzen hier, das Wort ist hier mit Gott übersetzt, ist als Engel. was aber eigentlich nicht korrekt ist, sondern die korrekte Übersetzung ist tatsächlich Gott. Gott hat uns nur weniger geringer geschaffen, als er selbst ist. Wir sind Ebenbilder Gottes. Und das Interessante ist, dass hier das Wort gemacht benutzt wird. Das hört sich im Deutschen so ähnlich an wie geschaffen. Du denkst ja so, gemacht ist so mehr das Umgangssprachliche und geschaffen ist mehr so was, gehobenere Sprache. Aber der Punkt ist, im Hebräischen werden dafür zwei unterschiedliche Worte benutzt. Und hier, das Wort, das hier benutzt wird im Psalm 8, das setzt einen Fokus auf den Beziehungsaspekt. Das zeigt, dass der Mensch in der Beziehung zu Gott geschaffen worden ist. Also abhängig von Gott. Unsere Ebenbildlichkeit zu Gott ist abhängig von unserer Beziehung zu ihm. Und durch den Sündenfall, durch unsere Fehler, haben wir diese Ebenbildlichkeit ein Stückchen weit gebrochen. Aber sie kann wiederhergestellt werden, wenn wir in der Beziehung zu Gott leben. Und diese Beziehung zu Gott beinhaltet zwei Sachen. Es beinhaltet eine Verantwortung und eine Rechenschaft, die wir Gott gegenüber haben. Als Ebenbilder Gottes haben wir auf der einen Seite eine Verantwortung, das zu tun, was er uns auftragt, und auf der anderen Seite eine Rechenschaft, das auch zu tun und zu vollbringen. Und das Interessante ist ja auch das Ende vom Vers. Mit Herrlichkeit und Pracht hat er uns gekrönt. Herrlichkeit und Pracht sind königliche Attribute. Das heißt, wir sind königliche Geschöpfe. Du bist ein besonderes Geschöpf und du bist wichtig hier auf Erden. Die Reihenfolge ist ganz einfach: Gott, Mensch und dann der Rest. Das Wichtigste für Gott ist der Mensch. Erst nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, die Schöpfung ist sehr gut. Davor war sie nur gut. Und es heißt, dass Gott uns unendlich liebt und auch ein unendliches Interesse an dir und deinem Leben hat. Gott interessiert sich für das, was du erlebst. Und er hat dich besonders auch ausgestattet. Du bist nicht irgendwer, sondern du bist königlich. Du bist ein König, du bist eine Königin. Vers 6 spricht uns unsere Identität zu, nämlich als Ebenbild Gottes und als König. Du bist ein Ebenbild Gottes, du bist ein König oder eine Königin, weil Gott dich als solcher geschaffen hat. Und Vers 7 geht es dann weiter mit der Aufgabe, die uns zukommt, dadurch, dass wir Ebenbild der Gottes und Könige sind. Vers 7 steht: Du lässt ihn herrschen, also den Mensch, über die Werke deiner Hände. Du hast alles unter seine Füße gestellt. Die Antwort auf die Aufgabe, auf das, was die Rolle des Menschen ist, ist zu herrschen. Unsere Aufgabe ist zu herrschen über das, was Gott uns anvertraut hat. Und das Interessante ist, die Herrschaft ist nicht der Grund unserer Schaffung. Es ist nicht das Ziel, warum Gott uns erschaffen hat, damit wir herrschen, sondern es ist die Folge. Er hat uns erschaffen aufgrund dessen, dass er uns erschaffen hat. Dürfen wir herrschen, weil er uns die Verantwortung übergeben hat. Das bedeutet, dass wir keine Marionetten sind, die Gott irgendwie so rumkickt und mit denen er rumspielt und mit denen er einfach sagt, du machst das, du machst das, du machst das, sondern er hat uns eine Verantwortung gegeben. Er hat gesagt, dir, mein Sohn, dir, meine Tochter, dir, mein König, übergebe ich diesen Bereich, übergebe ich das, herrsche darüber, kümmere dich darum, pflege und hege es und mach was Gutes daraus. Der Mensch wird definiert dadurch, dass er als König über die Schöpfung eingesetzt wurde. Wir haben einen Verantwortungsbereich, das bedeutet, wir haben einen freien Willen, in dem wir etwas gestalten dürfen, aus dem wir etwas machen dürfen. Aber es bedeutet auch, dass wir eine Verantwortung haben, es zu tun und was daraus zu machen. Es bedeutet auf der einen Seite die Freiheit, die Möglichkeit, aber auf der anderen Seite auch die Pflicht, das zu tun. Es bedeutet praktisch die Frage, was für einen ökologischen Abdruck hinterlassen wir, wenn wir einmal von dieser Welt weggehen? Wie gehen wir um mit Familie und was für eine Verantwortung übernehmen wir gegenüber unserer Familie? Gegenüber unserem Arbeitsgeber an einem Arbeitsplatz, was übernehmen wir dort für eine Verantwortung? Auch in der Gesellschaft allgemein, was für eine Verantwortung übernehmen wir dort, wo wir stehen, in der Stadt, wo wir stehen, im Ort, wo wir stehen, in der Nachbarschaft, in der Gott uns gesetzt hat, in den Verantwortungsbereich, den wir haben. Wie gehen wir damit um? Als Ebenbild Gottes bist du Herrscher über die Schöpfung. Und Vers 8 und 9 definieren dann, was dieser Herrschaftsbereich ausmacht. Dort steht: Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes hat er uns unter unsere Füße gestellt, Vögel des Himmels, Fische des Meeres und alles, was die Pfade der Meere durchfließt. durchzieht. Diese Verse erklären, was genau unser Herrschaftsbereich ist. Aber er gibt uns auch Grenzen. Die Tiere und das Nutzvieh sind inbegriffen, sind Teil dieses Herrschaftsbereichs. Und alles eigentlich, was auf der Erde ist, aber nicht, was darüber hinaus im Himmel ist. Und es ist interessant, weil das ist der Vergleich zu Gott, der in Vers 2 noch gelobt wird als Herr über Himmel und Erde. Und diesen Herrschaftsbereich Erde hat er ein Stück weit an uns Menschen übergeben, aber den Himmel ist er immer noch der Chef. Das heißt, deine Verantwortung und deine Herrschaft ist groß und doch ist sie beschränkt, weil sie von Gott abhängig ist und er nicht alles in unsere Hände gegeben hat. Und zum Schluss, Vers 10, kommt nochmal das Lob Gottes. Jahwe, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der Erde. Das ist derselbe Vers wie in Vers 2, selbe Aussage. Wie groß ist Gott, wie mächtig ist Gott. Es geht von der Herrlichkeit Gottes hin zu den konkreten Fragen, die David hat, hin zu den Antworten und zurück zu Gott, zurück zur Herrlichkeit Gottes, zurück zum Lob. Gott ist an erster Stelle, Gott ist an letzter Stelle. Gott bildet den Rahmen von diesem Psalm und er darf auch den Rahmen bilden von deinem und von meinem Leben und auch von unseren Gebeten. Auch zum Schluss ist Gott noch an erster Stelle. Und ich möchte uns zwei Hauptgedanken aus diesem Vers und aus den Psalmen mitgeben. Und zwar der erste Gedanke ist folgender. Sei dir bewusst, du bist als König geschaffen. Du kannst über deine Herausforderungen herrschen, über das, was dich einengt, über das, was dich klein macht. Du kannst darüber herrschen, weil Gott dich als sein Ebenbild geschaffen hat, weil Gott dich als König geschaffen hat, um über deinen Herrschaftsbereich zu herrschen. Und deine Herausforderungen sind Teil von deinem Herrschaftsbereich, sonst wären sie nicht deine Herausforderungen. Und du kannst darüber herrschen, weil Gott dich als Herrscher und König darüber geschaffen hat. Es bedeutet aber auch, dass wir sie konkret angehen dürfen. Es bedeutet, dass ich meine Wirklichkeit über meine Autos verändern darf. Dass ich Verantwortung übernehmen darf und mir zum Beispiel mich auf die Suche machen darf nach einem guten Auto, das vielleicht nicht so schnell kaputt geht wie andere. Es bedeutet, dass ich vorsichtiger fahren darf, um nicht wieder die nächste Leitplanke mitzunehmen. Es bedeutet, dass ich auch eine Werkstatt mir suchen darf, bei der ich weiß, die haben meine Teile und die kümmern sich gut um mein Auto. Es bedeutet, ich habe eine Verantwortung, die ich wahrnehmen darf, aber es bedeutet auch, dass ich meine Verantwortung, meinen Herrschaftsbereich bebauen darf und bewusst wahrnehmen darf. Und der zweite Punkt ist, lebe in der Abhängigkeit, das war nicht der Punkt, lebe in der Abhängigkeit zu Gott. Lebe in der Abhängigkeit zu Gott. Weil der Punkt ist, wir können unseren Herrschaftsbereich nur wahrnehmen, wenn wir abhängig sind von Gott, weil Gott gibt uns diese Verantwortung. Und deswegen ist eigentlich der Punkt ganz einfach, verbringe täglich Zeit mit Gott. Und ich habe gemerkt, umso älter ich werde, umso schwieriger wird es, Gott an erster Stelle in meinem Leben zu haben. Weil umso älter ich werde, umso mehr denke ich, ich habe jetzt Sachen begriffen. Umso mehr denke ich, ich weiß, wie es geht. Umso mehr denke ich, ich brauche Gott nicht mehr so sehr. Ich weiß ja jetzt, ich habe ja Sachen gelernt, er hat mir Sachen gezeigt, ich brauche ihn nicht mehr so sehr. Aber es ist ein Trugschluss. Umso älter ich werde, umso mehr werde ich herausgefordert, umso mehr brauche ich Gott, umso enger muss ich an Gott dran sein. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir weiter an Gott dranbleiben und nicht denken, wir haben es jetzt ergriffen, wir wissen es jetzt. Nur wenn Gott an erster Stelle ist, können deine Probleme an zweiter Stelle sein. Und es hört sich für uns Menschen oft ein bisschen komisch an, weil wir denken, wir müssen uns erstmal um so Probleme kümmern und wenn die geklärt sind, dann können wir uns um andere Sachen kümmern. So denke ich oft. Aber der Punkt ist, dass Gott Wirklichkeiten umdreht. Denk daran, dass Gott durch Kinder und Säuglinge seine Feinde besiegen kann. Gott dreht die Wirklichkeiten um. Gott möchte an erster Stelle sein, um dann sich um unsere Herausforderungen kümmern zu können. Und wir haben gesehen, dass wir eine Verantwortung haben und eine Abhängigkeit haben von Gott, an Gott, zu Gott. Und der Punkt ist, dass diese Abhängigkeit, diese Beziehung zu Gott kaputt gegangen ist durch den Sündenfall, durch das, was wir immer wieder machen, was uns von Gott fernhält. Aber dafür ist Jesus gestorben für uns, damit diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und das ist auch das, was wir jetzt gemeinsam im Abendmahl feiern wollen. Wir wollen im Abendmahl gemeinsam feiern, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Dass wir wieder diese Würde haben und diese Identität als Könige und als Herrscher. Dass wir wieder die Kapazität haben zu herrschen, wie es Gott ursprünglich geplant hat weil diese Beziehung zu ihm wiederhergestellt ist durch Jesus. Und wir wollen es im Abendmahl zeigen, indem wir bewusst hier nach vorne kommen, in dem Bewusstsein, ich bin abhängig von Gott und ohne Gott an erster Stelle kann ich mein Leben nicht richtig gestalten. Und ich möchte uns ermutigen, wenn wir irgendwelche Bereiche in unserem Leben haben, wo wir gemerkt haben, hey, Gott ist nicht mehr an erster Stelle, dann lass uns heute Morgen davon umkehren und da Buße tun. Nutze dieses Abendmahl wirklich bewusst als einen Punkt, wo du sagst, ich möchte mir bewusst machen, wo Gott nicht an erster Stelle in meinem Leben war und möchte ihn bewusst dort zurück an erste Stelle stellen, da wo er hingehört. Denn ich weiß, wenn er an erster Stelle ist, dann werden meine Herausforderungen an zweiter Stelle sein. Und so werden wir gleich wieder Lobpreislieder singen und spielen. Und ihr dürft in dieser Zeit nach vorne kommen, wir haben ja drei Tische, wo ihr das Abendmahl nehmen dürft. Und einfach in dem Bewusstsein, wie abhängig wir von Gott sind, um unser Leben gestalten zu können und zu dürfen. Und ich möchte einfach noch für uns beten und dann dürft ihr gerne hier nach vorne kommen und Abendmahl nehmen. Gott, ich danke dir.